Unsere Vision ist halt wirklich, einen Vorzeigenationalpark für Europa zu gründen, wo man nicht nur einen der besten Nationalparke hat, sondern letztendlich auch den größten Waldnationalpark, wo man wirklich den Schutz von Ökosystemen auf ganz, ganz großer Fläche sicherstellen kann.
Hallo, mein Name ist André Baumeister. Ich bin Gründer von FRAM, einem Unternehmen für ökologisch nachhaltige und bewusstere Reisen. Gemeinsam mit Wissenschaftlern und Naturschützern verschiedenster Fachrichtungen möchten wir euch auf unseren Touren einen intensiveren Einblick in die Zusammenhänge in der Natur und die Verbindungen zwischen Ökosystemen und Gesellschaft geben. Dabei verlassen wir die ausgetretenen Pfade und zeigen euch die Welt auf unsere eigene Weise. In diesem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die durch ihre Arbeit an verschiedensten Orten der Welt Teil des FRAM-Projekts geworden sind. Dabei möchte ich mehr erfahren über ihr Zuhause, ihren Lebensweg und ihre Arbeit, die immer auch einen ganz besonderen Bezug zu unserem Lebensraum hat. In dieser Episode nehme ich euch mit nach Rumänien, genauer in die Fagarasberge der südlichen Karpaten. Es geht hier aber nicht nur darum, eine Reise aus unserem Portfolio bei FRAM vorzustellen. Zusammen mit meinem Gast Christoph Promberger möchte ich euch mitnehmen in die Zukunftsvision einer Region, die in Europa wirklich einzigartig ist. Mehr über die wilden Wälder Rumäniens, deren Schutz und das Projekt Carpathia erfahrt ihr in den folgenden knapp 60 Minuten. Hallo Christoph. Schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Würdest du dich zu Beginn unseres Gesprächs einmal kurz unseren ZuhörerInnen vorstellen?
Ja, hallo, ich bin der Christoph Promberger, 56 Jahre alt, inzwischen gebürtiger Bayer. Ich habe vor vielen Jahren in München Forstwissenschaft studiert, habe meine Diplomarbeit über Wölfe im kanadischen Yukon gemacht, bin dann 1993 nach Rumänien gegangen, erstmal um eine Dissertation über Wölfe hier in den rumänischen Karpaten zu machen, bin aber dann hier hängen geblieben, lebe jetzt inzwischen, also seit fast 30 Jahren hier in Rumänien, will auch nicht mehr weg. Ich habe zusammen mit meiner Frau Barbara, die ebenfalls Biologin ist, haben wir dann nach den 10 Jahren dieses Wolfsprojektes, das in sich im Laufe der Zeit auch über andere Großraubtiere wie Bären und Luchse ausgeweitet hat, haben wir dann nach 10 Jahren begonnen, was ganz anderes zu machen, haben unseren eigenen Reitstall aufgebaut am Fuße der Karpaten, haben das dann von 2003 so bis 2007, 2008 fast nonstop gemacht. Dann haben wir aber das Gefühl gehabt, wir wollen wieder zurück in die in den Naturschutz gehen. Und haben dann ab 2009 eine Stiftung gegründet, die Foundation Conservation Carpathia, mit der wir nun dieses neue große Nationalparkprojekt begonnen haben.
Ja, vielen Dank, Christoph. Bevor wir uns jetzt aber detaillierter über eben genau dieses Projekt unterhalten, möchte ich unseren ZuhörerInnen die Möglichkeit geben, sich euer Zuhause bzw. den Teil des Landes, in dem ihr lebt, mal etwas genauer vorzustellen. Kannst du uns mal den Naturraum deiner Heimat mit deinen eigenen Worten genauer beschreiben?
Rumänien ist ein Land, das man eigentlich von den ganzen Statistiken in der Europäischen Union immer ganz, ganz unten findet. Mit Ausnahme dem, wenn man auf Biodiversität und Vielfalt der Natur schaut, dann ist nämlich Rumänien ganz weit oben. In den meisten Fällen wahrscheinlich sogar ganz oben. Also Rumänien ist das Land, das mit Abstand die meisten Großraubtiere in Europa hat. Rumänien ist das Land, das mit Abstand noch die größten Urwaldflächen hat. Rumänien ist das Land, das die größten unzerschnittenen Waldflächen hat und gleichzeitig aber auch außerhalb der Wälder sehr, sehr große, wertvolle Flächen hat. Hier, wo wir leben, im zentralen Bereich Rumäniens, also an der Süd, am Südende von Siebenbürgen, direkt am Fuße der Karpaten, haben wir einerseits hinter uns die großen Karpatenwälder. Das sind Bergmischwälder, die unten mit Buche beginnen, dann Buche, Tanne, Fichte in den mittleren Lagen und dann rauf bis in die Hochlagen, wo die Fichte und vereinzelt noch die Zirbelkiefer vorkommt und dann eben darüber, so ab 1900 Meter ungefähr, die oberhalb der Waldgrenze, dann die alpinen Wiesen, die auch noch sehr, sehr reichhaltig sind, teilweise noch mit großen Latschenkiefern und Rhododendron bewachsen. Aber dann, wenn man aus den Bergen rausgeht, hat man eben im Vorfeld der Berge sehr, sehr artenreiche Landschaft, die von Landwirtschaft geprägt ist, aber sehr, sehr kleinstrukturierte Landwirtschaft. Und wenn man dann ins siebenbürgische Hügelland geht, das ist ja eine sehr, sehr alte Kulturlandschaft, die es inzwischen, ich glaube, 900 Jahre alte Kulturlandschaft ist, mit noch einzelnen Eichenwäldern, allerdings relativ wenig. Also ich glaube, es irgendwo spielt sich so zwischen 10% und 20% der Fläche ist noch mit Eichenwäldern bewachsen. Aber der Rest sind uralte Heuwiesen, die aber eben noch mit viel Überstand sind. Also teilweise alte Obstbaumrassen, teilweise Eichenhutewälder, teilweise aber dann auch einfach ganz, ganz schöne Heuwiesen, die extrem artenreich sind mit unzähligen Blumenarten, dann entsprechend natürlich Insektenarten und auch die ganzen Vogelarten, also von Wiedehopf, Oriol, Pirol, Verzeihung, über die ganzen Würger, die Schreiadler, haben wir im Prinzip wirklich alles hier. Und ist eben dann diese Vielfalt von diesen verschiedenen Flächen, die eigentlich sehr nahe alle nebeneinander liegen, das macht irgendwie den Reiz von Rumänien aus.
Du hast ja jetzt schon viel über Wälder gesprochen. Und eben genau diese spielen in der rumänischen Landschaft ja eine zentrale Rolle. Und dabei meine ich weniger die Fläche, die Wälder in Rumänien einnehmen, sondern vielmehr die naturhistorische und ökologische Bedeutung der rumänischen Wälder, die ja letztendlich euer Leben maßgeblich beeinflusst hat. Welche Bedeutung haben für dich diese Wälder?
Wälder haben für mich eigentlich immer was Magisches gehabt und letztendlich ist ja so, dass ursprünglich unser Kontinent fast vollständig von Wäldern bedeckt war. Das heißt, auch unsere ganzen Systeme sind alle angepasst an diese großen Wälder. Und hier in den rumänischen Karpaten finden wir in der Tat auch noch eine der letzten Wälder oder Waldregionen, die heute noch nicht komplett, aber zumindest in Bereichen so sind, wie sie früher waren. Also wir haben hier noch einzelne Urwaldflächen, die teilweise bis zu 1000 oder 1500 Hektar groß sind. Diese Wälder haben für mich immer einen sehr, sehr großen Reiz gehabt. Also wenn ich hier in den Wald gehe, dann fühle ich mich eigentlich immer sofort zu Hause. Und diese Wälder sind letztendlich wahrscheinlich auch der Grund, warum ich so lange hier geblieben bin. Zusätzlich ist es so, dass die Wälder nicht nur eine Ansammlung von Bäumen sind und ganz sicher nicht nur eine Ansammlung von Holz ist, sondern die Wälder hier, die sind wirklich ein Ökosystem. Die Wälder haben Leben, die haben noch praktisch die gesamte Vogelwelt, die es hier gegeben hat. Und sie haben auch die gesamte Säugetierwelt jetzt, also insbesondere seit wir Wisente und Biber hier wieder eingebürgert haben. Und deshalb ist so, dass diese rumänischen Wälder in den Karpaten was ganz, ganz Besonderes sind. Wir haben 2004, als wir unseren Reitstall auch gegründet haben, haben wir gesehen, dass diese Wälder beginnen massiv unter der Neuzeit zu leiden. Es war so, dass ab 2004 die rumänische Regierung alle Wälder an die früheren Besitzer zurückgegeben haben. Zu kommunistischen Zeiten wurden alle Privatwälder verstaatlicht, war dann zu 100% Staatswald. Aber dann eben ab 2004 hat man dann begonnen, die Wälder wieder zurückzugeben, die verstaatlicht wurden. Viele der damaligen Besitzer waren natürlich nicht mehr am Leben, sondern das ging dann an die Erben von den Leuten, nachdem es in dem ganzen Südteil der Karpaten auch keine Landregistrierung war, also es gab kein Grundbuch, wusste auch niemand mehr genau, wo denn die Grenzen waren von den einzelnen Besitztümern. Das heißt, wer nachweisen konnte, dass seine Vorfahren mal 50 oder 100 Hektar Wald besessen haben, die sind zu einer Kommission gegangen. Diese Kommission hat diese ganzen Anfragen dann verifiziert. Und dann hat man einfach begonnen, in einem Tal nach dem anderen das Ganze aufzuteilen und zu sagen, okay, der hatte 50 Hektar, das heißt, der kriegt die ersten 50 Hektar, der nächste kriegt dann die nächsten 100 Hektar, der dritte kriegt die nächsten 20 Hektar und so weiter. Es war also so, dass die neuen Besitzer keinerlei Bezug auch mehr hatten zu diesem Wald, den sie da gekriegt haben. Und deshalb war es so, dass viele, nicht alle, aber viele Leute begonnen haben, diese Wälder dann letztendlich auch mehr als ein Bankkonto anzusehen, als ein Ökosystem Wald. Und viele Leute hatten eigentlich gar kein Interesse an dem Wald als solches, sondern hatten vor allem Interesse an dem Geld und haben eben dann sehr schnell begonnen, diese Wälder an Holzeinschlagsfirmen oder an entsprechende Agenten zu verkaufen. Das ging oft für ein Apfel und ein Ei über den Tisch. Und diese Agenten oder diese Holzeinschlagsfirmen, die sind dann einfach reingegangen, haben dann die Forstaufsichtsbehörde bestochen, haben ihre Deals mit der Polizei und mit anderen Aufsichtsbehörden gehabt und haben dann einfach begonnen, dort große Flächen kahl zu schlagen. Also wir haben hier illegale Kahlschläge bis zu einer Größe von 300 Hektar am Stück. Und das ist natürlich, wenn man in so einem Talkessel ist und der gesamte Talkessel, soweit man sieht, 300 Hektar, weil alles komplett abgeschlagen ist, dann sind es schon, ja, sind es massive, massive Probleme, die sich dort entwickelt hat. Und aus dem Grund war dann so, dass wir einfach gesagt haben, wir müssen hier aktiv werden, wir müssen diese fürchterliche Situation irgendwie was dagegen tun und hatten dann eben diese Überlegungen gestartet, dass man vielleicht anstelle von den Holzeinschlagsfirmen als eine Naturschutzorganisation diese Wälder genauso kaufen kann, weil den Besitzern ist es ja letztendlich egal, ob jetzt die Wälder von den Holzeinschlagsfirma oder von einem Naturschutzverband gekauft werden. Und das war dann so der Schritt, wo wir gesagt haben, wir versuchen so ein Projekt zu starten, dass wir Gelder auftreiben, wo wir diese Wälder dann kaufen können und einfach damit unter Schutz stellen können. Es war natürlich alles sehr, sehr unausgegoren, unsere ersten Gedanken in diese Richtung. Es war einfach mal so eine Idee, dass wir sowas versuchen könnten. Und so haben wir dann eben so ab 2006, 2005, 2006 ungefähr dieses Projekt begonnen.
Seit 2006 sind ja nun bald 17 Jahre vergangen und in dieser Zeit hat sich euer Projekt Carpathia stetig weiterentwickelt. Vielleicht kannst du uns mal einen kurzen Einblick in die zentralen Entwicklungen dieser Zeit geben und die Frage beantworten, ob ihr eure anfängliche Vision auch wirklich umsetzen konntet. Ich frage bewusst deshalb, weil es ja meist so ist, dass die großen Ziele zahlreicher ambitionierter Umweltschutzprojekte ja meist an die Realität angepasst und immer wieder zurechtgestutzt werden müssen. Wie waren denn die ersten Schritte bei euch und was genau waren die wichtigsten Ereignisse in den ersten Jahren von Carpathia?
Es war natürlich relativ einfach, mal zu sagen, wir kaufen hier diese Wälder, aber das Ganze dann auch wirklich zu machen, ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Wir hatten dabei sehr viel Glück. Wir hatten verschiedene Kontakte, die uns geholfen haben. Und wir haben auch in der entsprechenden Situation dann wahrscheinlich die richtigen Entscheidungen getroffen. Begonnen hat das damit, dass wir eine Schweizerin, die wir gekannt haben aus der Zeit, wo wir noch mit Wölfen, Bären und Luchsen gearbeitet haben, die kam uns 2005 besuchen und die hat uns erzählt, dass sie von ihrem Bruder eine größere Summe Geld gekriegt hat und dass sie dieses Geld nutzen will, um eine Stiftung zu gründen und dass sie nicht recht wusste, was sie denn mit dieser Stiftung machen soll. Und nachdem sie viel Vertrauen zu uns hatte, aufgrund der Zusammenarbeit, die wir mit ihr hatten während des Großraubtierprojektes, haben wir dann uns zusammengesetzt und haben sie beraten, was sie machen soll, und haben ihm dann auch diese Idee auf den Tisch gebracht, dass es letztendlich hier diese Situation gibt mit der mit dieser illegalen Waldabholzung. Und insbesondere haben wir eben darüber nachgedacht, dass das ja auch nicht nur jetzt in den normalen Wirtschaftswäldern passiert, sondern das wurde sogar in den bestehenden Nationalparks akut. Also es gab ganz in der Nähe von uns diesen Pietrakrajuli-Nationalpark, auf Deutsch heißt der Königstein-Nationalpark. Dieser Königstein-Nationalpark wurde 1996 gegründet. Wir waren da eben aufgrund unserer Arbeit mit dem Großraubtierprojekt auch direkt beteiligt. Also wir haben den Nationalpark auch so ein bisschen als unser Baby gesehen. Natürlich waren wir jetzt nicht hauptsächlich dafür verantwortlich, aber wir haben uns ein bisschen mitverantwortlich gefühlt und konnten uns das auch gar nicht anschauen, wie da jetzt in diesem Nationalpark die Wälder zurückgegeben werden und die Holzeinschlagsfirmen angefangen haben, im Nationalpark direkt einzuschlagen. Wir haben dann eben mit dieser Schweizerin gesprochen und haben gesagt, ob sie sich vorstellen könnte, da Wälder zu kaufen, weil eben das aus unserer Sicht die einzige Möglichkeit war, diese Wälder wieder unter Schutz zu stellen, was sie in einem Nationalpark ja eigentlich sein sollten. Und letztendlich war das, also wir sind uns fast blöd dabei vorgekommen, dass man jemandem vorschlägt, dass man Wälder in einem Nationalpark, und dieser Nationalpark ist ja gegründet worden, um die Wälder zu schützen, kaufen muss, um sie dann erst schützen zu können. Aber letztendlich da rumzulamentieren hat nicht viel oder hätte nicht viel gebracht. Die Situation war einfach so, wie sie war. Und deshalb haben wir mal das auf den Tisch gelegt, diese Idee. Diese Schweizerin hat dann gesagt, okay, lass uns mal überlegen. Also wenn ihr sagt, dass das 7000 Hektar sind, die in diesem Nationalpark zurückgegeben werden, und wir einen Durchschnittspreis von 3000 Euro pro Hektar, das war ungefähr der Preis damals, annehmen, dann können wir letztendlich davon ausgehen, dass wir da über 20 Millionen Euro ausgeben. Und das ist im Prinzip alles Geld, was ich habe. Also von dem her ist es für mich nicht die keine Lösung, weil ich will ja nicht jetzt mit meiner Stiftung im ersten Engagement schon alles Geld ausgeben. Aber sie hat gesagt, lass mich mal mit meinem Bruder reden, weil der hat deutlich mehr Geld und der hat auch eine viel, viel größere Stiftung in den USA, wo er ähnliche Projekte macht. Sie hat dann mit ihrem Bruder geredet. Erst später hat sich dann herausgestellt, haben wir erst erfahren, dass er einer der reichsten Schweizer ist. Und 2007 ist er dann mal gekommen mit seinem Privatjet nach Sibiu geflogen, und wir hatten 24 Stunden Zeit, um dieses Projekt, diese Idee vorzustellen. Letztendlich war es so, dass wir ja auch noch keine große und genaue Idee hatten, sondern wir haben dann gesagt, wir organisieren einfach einen Hubschrauber, weil in 24 Stunden, was will man in 24 Stunden da zeigen, und machen einen Rundflug um diesen Pietrakrajuli-Nationalpark. Und haben das dann auch gemacht. Er ist gekommen, wir haben den Hubschrauber da gehabt, wir sind in den Hubschrauber eingestiegen, haben dann einen Rundflug gemacht um diesen Nationalpark. Wir hatten ursprünglich gedacht, dass wir so eine halbe, dreiviertel Stunde ungefähr fliegen. Und wie wir da über dem Nationalpark waren, hat er dann irgendwann die Richtung der Fageraschaer Berge gezeigt, die sich also direkt an den Pietrakrajuli Nationalpark anschließen, und hat gefragt, was ist denn da hinten? Und wir wussten es auch nicht so genau, wir waren da eigentlich noch nie so wirklich großartig in diesen riesigen Fageraschaer Bergen, die sind insgesamt 200.000 Hektar groß. Und dann haben wir gesagt, ja, sind die Fageraschaer Berge, lass uns da mal reinfliegen. Und dann sind wir da geflogen und sind eine ganze Stunde mit dem Hubschrauber geflogen, bis wir ans andere Ende angekommen sind, sind dann wieder zurück auf der anderen Seite, und es war einfach nur ein unglaublich wildes Gebiet mit einer einzigen Straße, die sich dort, einer einzigen Sommerstraße, die sich da durchzieht. Und als wir dann letztendlich wieder bei uns zurückgekommen sind und bei uns an der Pension gelandet sind, Hans-Jörg hat nicht viel gesagt, haben wir uns dann zusammengesessen und dann hat er irgendwann gesagt, also ach mein, dieser Königstein-Nationalpark, der Piatra Craiului, ist zwar beeindruckend, ist unglaublich schön, ist unglaublich schöne Felsformationen, aber der ist halt nicht wahnsinnig groß. Also der hat so ungefähr 15.000 Hektar und hat er gesagt, solche Nationalparke gibt es in Europa ja viele, gibt es ja ein paar hunderte von denen. Aber das, was er dort in den Fagarascher Bergen gesehen hat, das hat er gesagt, das ist einzigartig. Das hat er in Europa noch nirgendwo gesehen. Eine Fläche, die so groß ist und letztendlich bewaldet ist, mit Ausnahme natürlich der zentralen Bereiche, die bis über 2500 Meter raufgehen. Und der Rest letztendlich eine Wildnis, wie man sie in Europa eigentlich kaum mehr findet und er auch gar nicht gedacht hatte, dass die in Europa überhaupt noch gibt. Und dann hat er gesagt, er ist dabei, aber unter zwei Bedingungen. Das eine ist, dass wir eben nicht nur uns auf diesen kleinen Königstein-Nationalpark konzentrieren, sondern dass wir wirklich die große Fläche, die Fagarascher Berge nehmen, weil das ist das, was ihn interessiert. Dann können wir wirklich über die großen Flächen reden. Und das zweite ist aber das, dass er selber nie Projekte allein macht, sondern so ein Projekt muss immer in Zusammenarbeit mit anderen gemacht werden, also auch mit anderen Finanzatoren. Und da hat er gesagt, eben, wenn wir das machen wollen, dann ist er dabei, aber wir sollen uns das gut überlegen. Und wir hatten letztendlich, das haben wir sofort gemerkt, dass wir haben jetzt wahrscheinlich 5 Sekunden Zeit. Wenn wir zögern, wenn wir sagen, na, wir wissen auch nicht, ob das geht oder so, dann ist er auch nicht dabei. Von dem her haben wir dann sofort gesagt, ja, okay, wir machen das, wir sind dabei, lass uns das machen. Wir hatten natürlich weder eine Ahnung, was genau wir da machen, noch hatten wir irgendwelche Kontakt zu anderen Milliardären, so dass wir dort noch nachfragen hätte können. Aber es war einfach so, dass diese Möglichkeit gab es und wir wussten, das ist eine einmalige Geschichte. Wenn wir dort jetzt nicht sofort Ja sagen, dann haben wir das verloren. Und so haben wir Ja gesagt und haben das Ganze dann begonnen und dann im Laufe der nächsten Jahre so ein Netzwerk aufgebaut, die ersten Wälder gekauft, also erstmal eine Firma gegründet, eine Stiftung gegründet, die Wälder begonnen aufzukaufen, Netzwerk zu gründen und dann haben wir uns erstmal wirklich begonnen zu überlegen, was genau machen wir denn da, außer dass wir Wälder kaufen, weil das allein kann es ja nicht sein. Und so haben wir eben das Ganze Schritt für Schritt gemacht, aber es war eine sehr, sehr spannende Entwicklung, auch für uns.
Kannst du eure Erwartungen während dieser ersten Schritte mal mit dem vergleichen, was Carpathia heute ist? Oder anders gefragt, konntet ihr eure anfänglichen Ziele erreichen und wo steht ihr heute, bald 17 Jahre später?
Als wir dieses Angebot hatten, Wald zu kaufen, um das dann unter Schutz zu stellen, war für uns das einerseits eine unglaubliche Herausforderung, eine ganz, ganz tolle Geschichte, aber so genau wussten wir auch nicht, wie sich das Ganze entwickeln soll, in welche Richtung das Ganze geht, wie man so einen Nationalpark macht. Wir hatten ja noch nie in unserem Leben einen Nationalpark gemacht und ganz ehrlich gesagt, wer weiß schon, wie man so einen Nationalpark macht. Auf jeden Fall war dann so, dass wir einfach Schritt für Schritt gemacht haben. Wir haben begonnen, Wald zu kaufen. Wir hatten natürlich dieses große Projekt in Gedanken. Wir wussten, das wird irgendwas ganz Großes, aber so genau wussten wir auch nicht. Und wir haben natürlich dann, wie man das bei so einem Projekt generell macht, immer sehr viel nachjustiert, sehr viel angepasst und an die neuen Bedingungen angepasst. Aber anders als es normalerweise oft bei Projekten ist, wurde das Projekt dadurch nicht kleiner. Man hat Sachen beiseite gelassen, die man erst vielleicht gedacht hat, die sollte man machen, sondern im Gegenteil, bei uns kamen dann immer neue Ideen und immer neue Sachen dazu, so dass das Projekt dann letztendlich sich im Laufe der Jahre immer weiter vergrößert hat und wir immer größere Ideen hatten, immer mehr, was wir machen können. Es ging dann von dem, dass wir erstmal nur Wald gekauft haben, dahingehend, dass wir gesagt haben, da gibt es eine Möglichkeit, auch ein Jagdgebiet zu pachten. Wir haben dann das erste Jagdgebiet gepachtet, hatten dann eigentlich gedacht, das ist es. haben aber dann gesehen, dass das eigentlich eine ganz tolle Möglichkeit ist, haben dann ein zweites, ein drittes, ein viertes und inzwischen ein fünftes Jagdgebiet gepachtet. Jetzt inzwischen denken wir schon in ganz anderen Größenordnungen dort. Wir nutzen diese Jagdgebiete auch, um Wildtiere wieder einzubürgern. Also wir haben ein Einbürgerungsprojekt für die Wisente und für die Biber, die auf der Südseite der Karpaten noch nicht wieder zu Hause sind. Und so ging das Schritt für Schritt. Wir haben dann irgendwann gemerkt, dass wir uns viel um die lokalen Gemeinden kümmern müssen. Wir haben dann immer engeren Kontakt zu den lokalen Gemeinden. Irgendwann haben wir auch gemerkt, dass der Staat, der rumänische Staat, nie und nimmer eine adäquate Infrastruktur für so einen Nationalpark aufbauen wird. Und ein Nationalpark braucht halt eine Infrastruktur. Ein Nationalpark, der keine Infrastruktur hat, hat normalerweise auch keine Besucher. Und das geht gut in irgendwelchen Wildnisgebieten, irgendwo, wo alles sehr abgelegen ist. Aber wenn man halt in der Mitte von Europa ist und 27 Gemeinden hat, die da drumherum leben und die auch ihre Ökonomie dann entsprechend umstellen müssen, dann braucht es natürlich eine Infrastruktur, um Besucher anzuziehen und Besucher auch lenken zu können. Und das ging so für uns Schritt für Schritt. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt schon am Ende unserer Planung angekommen sind. Wir haben 2015 den ersten Masterplan entwickelt, den haben wir dann 2018 überarbeitet, haben den dann 2019 nochmal überarbeitet und jetzt Anfang 2022 überarbeiten wir den Masterplan gerade erneut. Der ist sehr, sehr viel größer, als er das vorige Mal war, und da war er schon sehr viel größer als beim zweiten Mal und so weiter. Also das Ganze entwickelt sich sehr, sehr schnell, entwickelt sich sehr massiv. Und keine Ahnung, ob wir jetzt schon so weit sind, dass wir sagen, wenn wir das, was wir jetzt haben, alles implementieren, dann ist das praktisch die Schlussgerade hin zum Nationalpark, oder ob noch was Neues dazukommt. Ich glaube, das Wichtige ist einfach immer, man muss sehr offen sein, man muss flexibel sein, man muss die Sache immer analysieren, man muss schauen, was braucht's, was ist notwendig, und dann entsprechend sich verhalten und die entsprechenden Schritte gehen, sich die Leute holen, die sowas können, und dann kommt man letztendlich auch dazu. Wir haben viel gelernt, wie man einen Nationalpark macht. Wissen tun wir es immer noch nicht, weil wir haben noch nicht fertig, und ob das jemals jetzt ein Nationalpark wird oder nicht, wird erst die Zukunft zeigen. Wir sind hoffnungsfroh und wir glauben, dass das klappt, aber wird sich dann erst zeigen.
Schon bevor wir Carpathia kennengelernt haben, stand Rumänien ganz oben auf der Liste unserer neuen Destinationen. In den ersten Stunden unserer Recherche über die südlichen Karpaten stießen wir dann auf dieses Projekt, welches sich vor allem durch die Größe und beeindruckend professionellen Strukturen von vielen anderen Umweltschutzprojekten unterscheidet. Bei Carpathia geht es nicht einfach nur um den Schutz der Natur vor dem Einfluss des Menschen. Vielmehr sollen die Bewohner dieser Region durch Eingliederung, Partizipation und Information von der Bedeutung ihrer eigenen Natur überzeugt werden. Ein touristisches Konzept, welches die Region auch auf wirtschaftlicher Ebene nachhaltig verändern soll, gehört ebenso zu den zentralen Säulen Carpathias wie ein wirklich extrem ausgeklügeltes Wildlife-Management. Auch hier setzt man auf den Schutz von Wildtieren, insbesondere von Wölfen und Bären, setzt aber gleichzeitig auch auf ein Konfliktmanagement, durch das auch die Bewohner der Region vom Schutz der großen Karnivoren überzeugt werden sollen. Nach einem ersten Gespräch mit Christoph haben wir also gleich ein gemeinsames Tourprojekt auf die Beine gestellt, welches wir im vergangenen Herbst auch realisieren konnten. So bekamen wir die Chance, nicht nur die einzigartige Natur und Kultur der Karpaten zu genießen, sondern auch aus erster Hand eine Einführung in ein wirklich großes und einzigartiges Projekt zu bekommen. Ihr hört gleich einen O-Ton von Mihai Zotta, dem Conservation Director von Carpathia, der uns als Förster vor allem an seinem Wissen über die Wiederaufforstung alter Kahlschlagflächen vor Ort hat teilhaben lassen. Hier gibt er uns aber einen Einblick in die größere Vision von Carpathia.
Unfortunately, there is a problem around Fogarash Mountains, so there is no community inside the boundary of the Natura 1000 site, Fogarash. But there are 72, I think, communities around Fogarash Mountains. And for the moment, we don't have the capacity to work with 72 communities. It's, so we, there is an NGO, ProPark, helping us, but still this movement have to be developed much more, because just an organization to work with 72 communities, it's not possible. The good part is we are, together with some specialists, we are conducting a study to analyze what profits are coming in the local economy and in the national economy around the Făgăraș Mountain due to business as usual model. Because nowadays the communities are not okay. Actually, the young guys are leaving. The profits from logging are going at the national level or abroad in Schweikofer and other companies. Hunting rights. So profits from huntings are not staying in the community because rich people are owning hunting grounds. So actually, the natural resources, the profits from the natural resources are not staying in the local communities. That's why business as usual will show that actually it's bad. So a new model, a more sustainable local economy based on also on small use of natural resources, but also on business which are friendly to the nature, will show that the new model it's will be better. Yeah?
For example, what is part of the new model? So first, I think on about tourism.
Yes, tourism is the first one. The opportunity here, Făgăraș Mountains could be the biggest forested national park in Europe, and also with the highest percentage of still old growth forest, large carnivores and things like that. So all the opportunities are here, but as a nation, as a government, and we are not still able to understand that. No? So that's the problem. That's our internal.
Ebenso verbringen wir einen Tag mit den Wildlife Rangern des Projekts, sammeln Kotproben von Bären für DNA-Analysen und sehen unseren ersten Wolf. Leider nur auf einem Handy-Display beim Auslesen einer der zahlreichen Wildkameras. Das komische Geräusch im Hintergrund übrigens ist der Brunflaut eines Hirsches, den wir auch zunächst nur auf dem Handy-Display zu Gesicht bekommen.
Kannst du sehen? Nice. Also doing nighttime. Look, but the trigger of the camera of this one.
Oh, you've seen it?
Yeah. It makes a little sound.
Ich weiß nicht, ob es allen ZuhörerInnen so geht, aber für mich hat der Wald in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen und ist immer mehr in mein alltägliches Bewusstsein vorgerückt. Das mag mit meinem Umzug aufs Land zu tun haben, aber mit Sicherheit auch mit einer zunehmenden Auseinandersetzung mit der Bedeutung des Begriffs der Nachhaltigkeit, der übrigens aus der Forstwirtschaft stammt. Setzt man sich mit dem Einfluss des Menschen auf unseren ländlichen Naturraum auseinander, ist ein natürlicher Wald oft das Symbol für ein funktionierendes Ökosystem, also quasi das Gegenstück zur Stadt. Der Wald wird bei dieser Auseinandersetzung zur Messlatte für die funktionierende Natur und gleichzeitig eine wichtige Stellschraube für unser globales Klimasystem. Kein Wunder also, dass es den Menschen zunehmend in den Wald zieht, in einen Wald, in dem man Ruhe und Frieden findet, weil hier die Welt noch in Ordnung zu sein scheint und wir uns näher an unserem eigentlichen Lebensraum befinden, den wir in der aktuellen Welt zunehmend verlieren. Christoph, wie bewertest du die Funktion des Waldes, auf der einen Seite als Ökosystem, aber auch für den Menschen? Und wie würde sich deine Heimat entwickeln, wenn man der Holzindustrie weiter freie Hand gewähren würde?
Der Wald ist natürlich weit mehr als nur eine Holzressource. Wer heute mal in den Wald geht und dort spazieren geht, wandern geht, der hört die Vögel singen, der merkt, wie dieser Wald eine ganz beruhigende Wirkung auf jemanden hat, der kriegt eine kühle, angenehme, saubere, gut riechende Luft in die Nase. Der kann an den Bächen klares, sauberes Quellwasser finden. Der merkt einfach, dass dieser Wald ein Ökosystem ist. Der Wald ist etwas, was nicht nur eine Ansammlung von Holz ist, sondern da leben ganz, ganz viele verschiedene Arten drin. Und aus diesem Grund ist der Wald auch für nicht nur für die anderen Arten, sondern auch für uns so wichtig, weil uns halt viele Sachen gibt, die wir jetzt sagen wir in irgendeinem toten Plantage, in einer Fichtenplantage, die nur rein in der Holzgewinnung dient, das dort nicht so geben würde. Und ich denke mal, wenn wir jetzt hier nicht eingegriffen hätten und wenn auch nicht andere Teile der rumänischen Zivilgesellschaft eingegriffen hätten und diese Holzmafia einfach so weitergemacht hätte, dann hat man irgendwann eine Situation, wie sie zum Beispiel in den schottischen Highlands zu sehen ist. Dort hat ja vor inzwischen ein paar hundert Jahren der Mensch ganz massiv eingegriffen, hat die ganzen großen Kiefernwälder abgeholzt, abgeschlagen, ist dann mit den Schafen reingegangen. Später dann haben die Hirsche, das Rotwild, noch ihren Teil dazu beigetragen und die Wälder sind dort verschwunden. Wenn man dort heute hingeht, dann sieht man zwar ein sehr schönes, landschaftlich sehr schönes Gebiet, aber man sieht ein Gebiet, das eigentlich tot ist. Und das ist halt das, was bei uns auch gedroht hat und was durchaus eine reale Gefahr ist, weil wir brauchen diese Wälder, insbesondere jetzt mit Klimawandel, mit der Biodiversitätskrise. Wir brauchen die Wälder als Schutz für uns. Und letztendlich muss man halt auch sich immer die Frage stellen, wer sind wir eigentlich? Wir sind eine Art wie jede andere und wie kommen wir dazu, uns das Recht rauszunehmen, einfach alle diese natürlichen Ressourcen für uns zu nutzen. Also ich finde es selbst unglaublich problematisch zu sagen, dass man den Wald als Holzquelle für uns nutzen kann. Natürlich können wir einen Teil von diesen Holzressourcen nutzen, aber wir müssen auch immer denken, dass es jede Menge andere Arten gibt, die dasselbe Recht haben wie wir. Nur weil wir die Möglichkeit haben, diese Ressourcen für uns zu nutzen, heißt das nicht, dass wir auch das Recht haben, alles zu nutzen. Und von dem her müssen wir da immer Rücksicht nehmen und uns dessen bewusst sein, dass eben neben den Menschen auch jede Menge andere Arten gibt, die den Wald als Ökosystem mit all seinen Elementen nutzen muss und braucht. Und dass man eben den Wald auf gar keinen Fall nur als reine Holz und als reines Holzdepot titulieren kann.
Bei aller Naturromantik vergessen viele Menschen oft, dass wir mittlerweile in einer modernen Welt leben, in der auch niemand mehr auf den Komfort verzichten möchte, den diese Welt so mit sich bringt. Und hier in Deutschland zeigt sich diese Dissonanz gerade sehr schön in der Diskussion um die Rückkehr des Wolfes. Auf der einen Seite wollen wir die Natur zurück und möglichst große Rückzugsräume für eben diese schaffen. Auf der anderen Seite darf es auch nicht zu viel Natur sein, da diese uns in unserer Freiheit und Sicherheit einschränken könnte. Also Stichwort Wolf und Bär. Jetzt habe ich mit dir nicht nur einen Experten zum Thema Wolf an der Hand, sondern auch jemanden, der in einer Region lebt, in der eben diese zwei großen Karnivoren zum Alltag in einer Gegend gehören, in der ebenso intensiv Weidewirtschaft betrieben wird. Also eine Region, von der wir durchaus lernen können. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil insbesondere wenn es um das Thema Wolf geht, dann heißt es ja ganz häufig, dass der Wolf ja normalerweise in Regionen lebt, in der Menschen keine Weidewirtschaft betreiben, also in der Wildnis. Stichwort Nordamerika oder auch die Wälder Skandinaviens. Und das ist ja eben in Rumänien nicht so. Und deswegen würde mich vor allem interessieren, wie du zu diesem Konflikt stehst und ob du denkst, dass man die Erfahrung aus eurer Region, aus eurer Heimat auch auf Deutschland übertragen kann.
Wir verfolgen von Rumänien aus die Situation der Wölfe in Deutschland natürlich sehr genau. Ich habe ja 1993, 1994, damals als die allerersten Wölfe nach Deutschland rübergekommen sind aus Polen, habe ich für das Brandenburger Umweltministerium den ersten europäischen Wolfsmanagementplan geschrieben. Seither hat mich das Thema natürlich auch nicht losgelassen. Ich habe mich immer sehr gefreut zu sehen, dass selbst meine Prognosen, die damals von allen als völlig übertrieben angesehen worden sind, wo mir alle gesagt haben, dass Da ist der Vater Wunsch des Gedanken und zu sehen, dass die Realität meine Prognosen noch weitaus übertroffen hat, also dass sich diese Situation sehr viel dynamischer entwickelt hat. Von dem her freut uns das sehr. Es war ja auch so, dass eigentlich lange Zeit die Situation, also solange die Wölfe in Sachsen waren und sich dann von dort langsam ausgeweitet hat, erstmal durchaus positiv von der Bevölkerung aufgenommen worden ist und viele sich eigentlich darüber gefreut hat und haben und sich das Ganze eigentlich sehr gut entwickelt hat. Jetzt in den letzten Jahren, insbesondere mit dem Vordringen der Wölfe eben nach Niedersachsen, nach Bayern und nach Baden-Württemberg, merkt man natürlich, dass sich die Situation ein bisschen ändert. Dort ist die Lobby der Viehzüchter noch sehr viel stärker. Die protestieren dann natürlich deutlich mehr dagegen. Ich denke mir immer, wenn die Leute sich darüber beschweren, dass man mit den Wölfen so viele Konflikte hat, dann kann ich eigentlich nur raten, holt euch Bären und setzt Bären aus, dann wird keiner mehr über die Konflikte mit den Wölfen diskutieren oder sich darüber beschweren. Wir haben eben in Rumänien die Situation, dass wir Wölfe, Bären und Luchse haben. Also wir haben alle drei Großraubtiere in einer relativ hohen Dichte. Wir haben die Situation weiter, dass viele der Dörfer direkt am Fuß der Berge sind, direkt von den Wäldern umgeben sind, wo noch, weiß nicht, die Hälfte der Dorfbewohner Haustiere hat. Das ist natürlich so, dass da die Wölfe oder vor allem die Bären, wenn die aus dem Wald stolpern, dann sofort im Prinzip die Kühe und die Schafe direkt vor der Nase haben. Das ist natürlich eine Situation, die extrem, extrem konfliktbeladen ist. Aber selbst dort unter den gegebenen Bedingungen ist jetzt so, dass ich sage, das ist jetzt nicht eine Situation, die danach schreit, dass man so nicht leben kann, dass man Bären oder Wölfe wieder ausrotten muss. Wir haben ja selber in unseren 5 Jagdgebieten da im Prinzip aus erster Hand die Erfahrung, was passieren kann, was man machen muss, was alles passieren kann. Und wir haben mit diesen Konflikten wirklich Tag für Tag zu tun. Es kommen Bären, die bei den Leuten in den Stall einbrechen, die sich dort das Schwein holen. Die Kuh, die im Garten ist, über Nacht zerlegen. Und wenn die Leute dann in der Früh rauskommen und entweder das Schwein füttern wollen oder die Kuh auf die Weide bringen, dann hat nur noch im Prinzip eine Blutspur und ein Kadaver vorfinden. Das sind extrem schwierige Situationen. Und da ist Deutschland noch, also das ist in Deutschland die Situation noch sehr, sehr viel einfacher. Was funktioniert aus unserer Sicht? Es gibt natürlich im Prinzip diese drei Möglichkeiten, wie man Schadensvorsorge treffen kann. Das sind zum einen natürlich die Hirten selber. Wenn ein Hirte bei der Herde ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wolf oder ein Bär kommt, sehr viel geringer. Mir ist natürlich klar, dass in Deutschland die Situation anders ist, dass man sich so einen Hirten nicht mehr so einfach leisten kann. Aber es gibt eben noch die anderen zwei Möglichkeiten, einerseits mit Herdenschutzhunde und andererseits mit den Elektrozäunen. Und ich denke mal, also wenn man insbesondere das kombiniert, wenn man Herdenschutzhunde hat bei den Schafen oder bei den Kühen und dann einen Elektrozaun außenrum, dann ist das gegen Wölfe eigentlich relativ sicher. Die Wölfe werden dann von den Herdenschutzhunden auch sehr schnell gestellt. Also die kommen gar nicht mal dazu, dass so sich da großartig zu überlegen, wie sie jetzt diesen Elektrozaun überwinden können, weil die Herdenschutzhunde dann schon auf der anderen Seite vom Zaun stehen und die Wölfe stellen. Deutschland ist ja auch ein reiches Land, also sowas kann sich der Staat ganz sicher leisten, dass man da Elektrozäune einsetzt. Mit den Herdenschutzhunden gibt es natürlich verschiedene Rassen. Wir züchten ja selber hier Herdenschutzhunde, die wir den Schäfern geben. Da gibt es verschiedene Rassen, eben die Karpatin zum Beispiel, dieser Karpatenschäferhund, die wir haben. Das sind Hunde, die unglaublich freundlich sind zu Menschen, also die selbst gegenüber Spaziergängern total nett und freundlich sind. Es gibt natürlich ein gewisses Problem mit den mit Hunden. Also wenn jetzt jemand mit seinem Hund spazieren geht und dann an so eine Herde hinkommt, dann sehen diese Herdenschutzhunde das ein bisschen anders. Deshalb ist mein Rat, die Hunde zusammen mit den Haustieren im Elektrozaun drinnen zu halten. Dann ist auch so, dass die Hunde gar nicht rauskommen und die Hunde von irgendwelchen Spaziergängern anmachen würden. Also ich denke mal, wenn man es will, dann kann man es machen. Dann kann man viele dieser Sachen, die so ein armes Land wie Rumänien macht, auch in Deutschland haben. Das ist jetzt mehr, ich glaube, diese ganze große Konflikt, der da im Moment in der Diskussion ist, ist mehr, dass die Landwirte, die eben davon betroffen sind, ihr Leben nicht ändern wollen oder ihre Wirtschaftsweise nicht ändern wollen. Die wollen, dass alles genauso bleibt wie bisher, dass man die Tiere mehr oder weniger allein und permanent auf der Weide haben kann. Da muss man sich halt ein bisschen umstellen. Man muss halt einen anderen Zaun machen als jetzt diesen Elektrozaun, den sie bisher verwenden, mit nur einer Litze oder mit zwei Litzen, um die Kühe drin zu halten. Aber ich denke mal, eine gesunde Natur, und der Wolf gehört einfach zu einer gesunden Natur, muss uns das Ganze auch wert sein. Wir jammern einerseits darüber, dass durch diese unglaublich hohe Zahl an Rehen der Wald extrem verbissen wird, dass die Naturverjüngung nicht mehr hochkommt, dass wir die Artenvielfalt im Wald verlieren, weil eben Tanne und Buche oder Ahorn nicht mehr hochkommen und immer von der Fichte verdrängt werden aufgrund des Wildverbisses. Die Wölfe wären dann eine einfache Lösung, weil auch wenn sie jetzt vielleicht die Zahl der Hirsche und Rehe nicht so massiv reduzieren würden, ist einfach so, die halten die mehr auf Trab, die bringen die Rehe dazu, dass sie nicht den ganzen Winter über nur in einer Schonung drinstehen und dort alles auffressen, was ist, und von dem her einfach eine unglaublich positive Wirkung auf das Gesamtökosystem haben. Und ich glaube, da müssen wir wieder zurück. Wir müssen einfach irgendwie verstehen, dass wir unseren Planeten übernutzt haben, dass wir nicht jeden Quadratmeter kontrollieren können, dass es in der Natur auch andere Sachen gibt, die ihre Daseinsberechtigung und ihren Wert hat. Und wenn wir das machen, glaube ich, dann ist es letztendlich gut für uns alle.
Wie ich ja vorhin schon mal sagte, Wölfe sehen wir während unserer Zeit in den Fagarasbergen nur auf der Wildkamera. Und das ist wohl auch recht normal, da man die scheuen Waldbewohner tatsächlich nur äußerst selten selber zu Gesicht bekommt. Dafür haben wir aber beeindruckende Begegnungen mit Wisenten. Wir übernachten in alten Schäferhütten, sitzen am offenen Feuer, durchstreifen wirklich stundenlang die Bergwälder und erleben, wie die Farben des Herbstes die Wälder verändern. Was mir aber erst im Nachhinein auffällt, ist, dass wir während unserer gesamten Woche in den Bergen nicht einmal einen anderen Menschen gesehen haben. Soweit das Auge reicht, nur Berge und Wälder und vermeintlich eben nur wir als die einzigen Menschen hier. Dass man sich so in die ferne Vergangenheit zurückversetzt fühlt, als Europa noch größtenteils mit Wald bedeckt war und nur wenige Menschen in den Bergen knapp oberhalb der Baumgrenze gelebt haben, liegt dabei nahe. Bei all diesen Erfahrungen vergesse ich manchmal, dass die Natur hier um uns herum wahrscheinlich ohne Christoph Bromberger, seine Frau Barbara und die zahlreichen Unterstützer der Foundation höchstwahrscheinlich in dieser Form nicht mehr existieren würde. Das, was ich hier in Rumänien durch Carpathia erfahren darf, ist die Umsetzung einer wirklich ganz besonderen und großen Vision, die mir vor allem auch zeigt, dass Menschen die Natur nicht nur zerstören, sondern sie auch erhalten und ihr eben auch wieder Raum geben können. In diesem Sinne beende ich diese Episode mit den Worten von Christoph Bromberger, der die Vision von Carpathia noch einmal zusammenfasst. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage bis zum nächsten Mal, euer André Baumeister.
Natürlich versuchen wir mit unserem Projekt, mit dem Aufbau des Fagarasch-Nationalparks, ein Modell zu schaffen. Zum einen ein Modell in dem Sinne, dass es in Rumänien bisher keinen Nationalpark gibt, der wirklich internationale Standards erfüllt. Es gibt keinen Nationalpark, der jetzt wirklich von der Lokalbevölkerung in großem Umfang akzeptiert wird. Es gibt keinen Nationalpark, der eine vernünftige Besucherbetreuung und Besuchersteuerung hat. Es gibt keinen Nationalpark, der eine adäquate Infrastruktur hat, die ein Nationalpark haben soll. Und von dem her wollen wir natürlich versuchen, mal ein Modell zu schaffen, wie denn so ein Nationalpark aussehen soll. Und wenn uns dann gleichzeitig noch gelingt, das eben mit dem größten Nationalpark zu schaffen, mit dem Nationalpark, der dann im Prinzip so ein bisschen das Flaggschiff der rumänischen Nationalparke wird, dann freut uns das besonders. Aber ich denke, darüber hinaus, über die jetzt rein rumänische Nationalpark-Situation hinaus, wollen wir natürlich ein Modell schaffen, das auch die zukünftige Entwicklung vom ländlichen Raum in Rumänien, im Karpatenbereich, in Osteuropa und vielleicht sogar für ganz Europa zeigen kann. Weil letztendlich, wir sind in einer Situation, wo wir Klimawandel haben, wo die Wälder ganz andere Bedeutung bekommen, wo die Wälder eben nicht mehr nur ein Holzvorrat sind, sondern wo die Wälder über Temperaturausgleich, über Kohlenstoffabsorption, über Wasserversorgung und dann aber gleichzeitig auch über den reinen Klimaaspekt hinaus als Naherholungsgebiete eine ganz, ganz große Rolle spielen werden. Und deshalb glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir da eben auch zeigen können, wie man sowas machen kann, wo man diese Ökosystemleistungen einerseits schaffen kann, wo die Leute, die im Umkreis von 100 oder 200 Meter leben, davon wirklich profitieren können. Und unsere Vision ist halt wirklich, einen Vorzeigenationalpark für Europa zu gründen, wo man nicht nur einen der besten Nationalparke hat, sondern letztendlich auch den größten Waldnationalpark, wo man wirklich den Schutz von Ökosystemen auf ganz, ganz großer Fläche sicherstellen kann und nicht nur jetzt irgendwelche Felsregionen, wie man in vielen der österreichischen oder der skandinavischen Nationalparke hat, die letztendlich auch relativ geringen ökonomischen Wert haben, sondern es geht wirklich mal darum, einen Nationalpark zu schaffen, der große Waldgebiete drin hat, mit den ganzen Wildtieren und dass man wirklich mal in ein paar hundert Jahren vielleicht sehen kann, wie hat Europa früher mal ausgesehen.